Meine Brille auf die Ökonomie ist eine kritische Brille, also eine Brille, die informiert ist von der Kritik der politischen Ökonomie in einer marxischen Tradition, die dann aber auch weiterentwickelt worden ist von vor allen Dingen auch feministischen Autorinnen. Mit imperialer Lebensweise meinen wir Produktions- und Konsummuster, die einen prinzipiell unbegrenzten Zugriff auf Arbeitskraft und Natur in einem globalen Maßstab voraussetzen, ja, die also Naturverhältnisse in anderen Teilen der Welt oder auch in der Zukunft gestalten, ohne dass die Menschen, die von dieser Gestaltung betroffen sind, die Möglichkeit hätten, daran mitzuwirken. Im Gegenteil, sie haben in der Regel darunter zu leiden. Warum wird denn auch da so viel Platz eingeräumt? Wenn man mal mit einer anderen Brille durch die Städte geht und sagt, wie sehen die Städte eigentlich aus, wenn hier nicht überall die Autos ständen? Was wäre da an Möglichkeiten, da Grünflächen zu gestalten, Städte klimaangepasst zu gestalten, sie angenehmer für Kinder, für ältere Menschen, für Fußgänger, für Radfahrer zu gestalten? Da wird der Wahnsinn dieses Produktionsmusters, dieses Konsummusters, dieser Form der Fortbewegung sichtbar. Ja. Schließlich der Klimawandel, die Klimakrise, das ist kein externer Schock, sondern das ist eine Entwicklung, die durch die ganz normalen Produktionsmuster und Konsummuster unserer Gesellschaft hervorgebracht worden ist. Insofern ist diese Normalität monströs. Sie ist monströs, weil sie Bedrohungen hervorbringt, die nicht einfach äußerlich sind, sondern gewissermaßen die Nebenfolgen dieser Normalität sind und jetzt krisenhaft auf den Normalzustand zurückwirken. Was die Ressourcen angeht, so lässt sich keinerlei Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch erkennen. Im Gegenteil, der Ressourcenverbrauch, der Rohstoffverbrauch steigt im Gleichschritt mit dem Wirtschaftswachstum. Das stellt also die grüne Ökonomie, den grünen Kapitalismus erheblich in Frage.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit Professor Dr. Markus Wissen. Als Grundlage für das Gespräch dienen seine zwei Bücher Die imperiale Lebensweise und Kapitalismus am Limit, die er gemeinsam mit Professor Dr. Ulrich Brandt geschrieben hat. Im Laufe des Gesprächs unterhalten wir uns unter anderem über das Konzept der imperialen Lebensweise, über die monströse Normalität, über falsche Alternativen, über grünen Kapitalismus und über rechtsautoritären Populismus. Bis auf die Gespräche vor und während der Interviews ist Podcasting eine recht einsame Angelegenheit. Falls Ihnen die Folge gefällt, gebt Daumen hoch und oder Feedback, kommentiert, teilt und abonniert. Ich würde mich sehr freuen. Mehr Infos zum Podcast zu pluraler Ökonomik und heterodoxen Wirtschaftsunterricht finden Sie auf Instagram und im Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTB Strich, dem Podcast zu pluralen Perspektiven auf den Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit heterodoxen bzw. pluralen Ökonominnen und Ökonomen, um den Wirtschaftsunterricht kritisch, konstruktiv zu reflektieren. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, in der heutigen Folge Markus Wissen als Gast zu haben. Guten Tag, Herr Wissen.
Hallo, Herr Kersting.
Gemeinsam mit Ulrich Brandt ist Markus Wissen Autor zahlreicher Publikationen in fachwissenschaftlichen Journals, aber auch Spiegel-Bestseller-Autor und auch gefragter Interviewpartner. Deswegen freue ich mich sehr, ihn heute zu haben. Zu diesen Publikationen gehören die imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus aus dem Jahre 2017 und Kapitalismus am Limit, öko-imperiale Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektiven aus dem Jahr 2024. Diese Bücher sind sehr, sehr anregend und haben bei mir ebenfalls zahlreiche Erkenntnisse hervorgerufen, aber auch das Bedürfnis, mich mit Herrn Wissen zu unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass es heute funktioniert. Und als erstes möchte ich Sie bitten, Herr Wissen, sich vorzustellen und dabei die Brillen herauszuarbeiten, wie Sie auf Ökonomie blicken.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich arbeite an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und habe dort eine Professur für sozial-ökologische Transformationsprozesse. Ich bin selbst Politikwissenschaftler und schaue mir ökologische Fragen, sozial-ökologische Fragen aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive an. Das heißt, ich beschäftige mich vor allem mit Fragen von Arbeit und Ökologie. In einem aktuellen Forschungsprojekt untersuchen wir, die Rolle von Industriebeschäftigten in der sozial-ökologischen Transformation der Auto- und der Stahlindustrie. Ich bin des Weiteren aktiv in der Redaktion der Zeitschrift, in der kritisch-sozialwissenschaftlichen Zeitschrift und im wissenschaftlichen Beirat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Meine Brille auf die Ökonomie ist eine kritische Brille, also eine Brille, die informiert ist von der Kritik der politischen Ökonomie in einer marxischen Tradition, die dann aber auch weiterentwickelt worden ist von vor allen Dingen auch feministischen Autorinnen. Die Idee ist, die Ökonomie als ein System zu kritisieren, das vor allen Dingen auf die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet ist und dabei zum Teil, zum großen Teil, in vielen Teilen der Welt ist vernachlässigt, die grundlegenden Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Unsere Ökonomie, die kapitalistische Ökonomie, ist eine Ökonomie, die von der Motivation getrieben wird, Gewinn zu maximieren, die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Kleidung, nach Nahrung, nach Mobilität und so weiter, ist eher eine abgeleitete Größe. Ja, verkauft wird das, was sich verkaufen lässt, was eine kaufkräftige Nachfrage hat, was Gewinn verspricht, aber verkauft wird nicht unbedingt das, was für die Menschen notwendig ist, was für die Natur gut ist. Das führt uns in eine sehr schwierige Situation, in eine ökologische Krisensituation. Die ökologische Krise, in der wir uns heute befinden, ist sehr stark eben auf dieses Wirtschaftssystem zurückzuführen. Ein Wirtschaftssystem, das keine Grenzen kennt, das im Prinzip nur das Motiv kennt, Gewinn zu maximieren. Dabei werden sehr viele schöne, angenehme, unser Leben erleichternde Dinge erfunden, also technische Geräte, natürlich ein Wohlstand, ein breitenwirksamer Wohlstand. Aber die Kehrseite, die damit untrennbar verbunden ist, ist die Zerstörung von Natur und die Ausbeutung von Menschen, sowohl hierzulande als auch in einem globalen Maßstab. Meine Brille auf Ökonomie ist die versucht eben das sichtbar zu machen, die, wie Marx das gesagt hat, in die verborgene Stätte der Produktion blickt, die aber auch, wie feministische Autorinnen das eingefordert haben, die noch stärker verborgene Stätte der gesellschaftlichen Reproduktion sich anschaut. Ja. Die Produktion als der Bereich, wo Dinge hergestellt werden, Dienstleistungen erbracht werden, die Reproduktion als der Bereich, der sehr unsichtbar ist, aber nichtsdestotrotz die Bedingungen für unser Leben herstellt, wo die Kinder großgezogen werden, wo die alten Menschen gepflegt werden, wo die Arbeitskräfte reproduziert werden, die dann im kapitalistischen Prozess Dinge herstellen. Reproduktion als ein ganz wesentlicher Bereich. Meine Vorstellung einer alternativen Ökonomie wäre eine Ökonomie, die eben diesen Bereich aufwertet, den Bereich der Reproduktion aufwertet, die, wenn man so will, die Ökonomie vom tauschwertorientierten Kopf auf die gebrauchswertorientierten Füße stellt, die also so organisiert ist, dass die Befriedigung ganz konkreter menschlicher Bedürfnisse im Vordergrund steht. Und das würde bedeuten etwa, dass man die Dinge, die eigentlich als unsichtbare Voraussetzung des kapitalistischen Wirtschaftens immer angenommen werden, also unser Mobilitätssystem, die Stromversorgung, die Wasserversorgung, das Gesundheits-, das Pflegesystem, die Schule und so weiter, ja, dass diese Dinge in den Mittelpunkt gestellt werden und viele andere Aktivitäten, die heute als die eigentliche Ökonomie gelten, abgewickelt werden, weil sie einfach sozial-ökologisch destruktiv sind. Etwa eben die Autoindustrie, die in dem Maße, wie sie heute die Autos produziert, definitiv nicht mehr tragbar ist. Wir müssen davon weg. Die Autoindustrie ist nur ein Beispiel. Viele weitere Beispiele lassen sich finden und werden wir sicherlich in diesem Gespräch noch aufgreifen.
Ja, wunderbar. Da steckt schon ganz, ganz viel drin. Und das sind auch viele Sachen, die ich vermisse, wenn ich in der Schule Wirtschaft unterrichte. Was natürlich damit zusammenhängt, dass das Fach Wirtschaft in der Schule ein Fach ist, was sich abgrenzen muss zu anderen Fächern und deswegen eine sehr isolierte Betrachtungsweise, abgegrenzte Betrachtungsweise vorwiegt und entkoppelt ist von beispielsweise, wie Sie gerade geschildert haben, entkoppelt von Politik, wo dann sehr stark politisch-ökonomische Fragen ausgeblendet werden im Wirtschaftsunterricht. Der Wirtschaftsunterricht ist auch als Fach Wirtschaft sehr stark entkoppelt von so einem Fach wie Geografie beispielsweise, wo nochmal Naturfragen, ökologische Fragen stärker mit reinkommen könnten oder auch die Frage der Perspektiven globaler Süden ist auch so eine Sache, wo sich das Fach immunisiert durch Abgrenzung. Oder auch die Kopplung zu Ethik. Bedürfnisse, wie Sie gesagt haben, werden meistens limitiert oder begrenzt auf die Frage als Vorstufe zu Bedarf und Nachfrage. Aber die Frage der Bedürfnisse wird an sich nicht ernst genommen. Genauso wie Fragen der Teilhabe, Gerechtigkeit. Das sind alles Sachen, die ich in meinem Unterricht vermisse, die vermutlich auch strukturelle Gründe haben, wie gesagt, dass das Fachwirtschaft erstmal sich als Fachwirtschaft definieren muss, in Abgrenzung den anderen Fächern, aber dadurch sehr viele spannende Fragen ausgeblendet werden, die Sie alle jetzt bereits berührt haben. Und ich freue mich sehr, diese besprechen zu können. Eine erste Sache, die ich gerne aufgreifen würde, ist Ihr Konzept der imperialen Lebensweise. Dieses Konzept der imperialen Lebensweise hat eine bemerkenswerte Reichweite entwickelt. Nennen möchte ich hier beispielsweise die Materialien des ILA-Kollektivs auf Kosten anderer, die imperiale Lebensweise begreifen, die auch versucht haben, das Ganze didaktisch umzusetzen. Jetzt würde mich interessieren, als erste Frage, was bedeutet eigentlich imperiale Lebensweise?
Mit imperialer Lebensweise meinen wir Produktions- und Konsummuster, die einen prinzipiell unbegrenzten Zugriff auf Arbeitskraft und Natur in einem globalen Maßstab voraussetzen, ja, die also Naturverhältnisse in anderen Teilen der Welt oder auch in der Zukunft gestalten, ohne dass die Menschen, die von dieser Gestaltung betroffen sind, die Möglichkeit hätten, daran mitzuwirken. Im Gegenteil, sie haben in der Regel darunter zu leiden. Ein Beispiel wäre, ich hatte es eben bereits genannt, die Automobilität. Ja, die Automobilität ist ein bestimmtes, da steckt ein bestimmtes Produktions- und Konsummuster drin. Es werden Autos in Massenproduktion hergestellt. Es werden Autos massenweise gefahren. Das ist für uns normal. Wir kennen das nicht anders. Die Städte sind voll von Autos, zugeparkt. Ja. Wir empfinden das als Normalität, obwohl es eigentlich ein herrschaftsförmiger Akt ist. Ja. Warum wird denn Autos so viel Platz eingeräumt? Wenn man mal mit einer anderen Brille durch die Städte geht und sagt, wie sehen die Städte eigentlich aus, wenn hier nicht überall die Autos ständen? Was wäre da an Möglichkeiten, da Grünflächen zu gestalten, Städte klimaangepasst zu gestalten, sie angenehmer für Kinder, für ältere Menschen, für Fußgänger, für Radfahrer zu gestalten, dann wird die ganze, da wird der Wahnsinn dieses Produktionsmusters, dieses Konsummusters, dieser Form der Fortbewegung sichtbar. Ja. Sie wird auch dann sichtbar, wenn wir die Automobilität auf ihre Voraussetzungen überprüfen. Die Automobilität, die wir hier als normal begreifen, hat Voraussetzungen, die für viele Menschen in anderen Teilen der Welt tödlich sind oder aber eben großes Leid verursachen. Ein Beispiel wäre etwa die Erzextraktion. Wir wissen, dass für die Karosserien Erz benötigt wird, dass für die Motoren der Elektroautos Metalle wie Lithium benötigt werden und das muss irgendwo herkommen. Wo das herkommt, das sieht man in Autos nicht an. Das wird auch nicht betont in den Autohäusern oder in der Werbung. Dort werden ganz andere Eigenschaften des Autos betont. Ja, die Schnelligkeit, die Männlichkeit, die damit verbunden ist, die Mobilität, die es ermöglichen soll, zum Beispiel, ja. Aber die Schattenseiten, die werden systematisch zum Verschwinden gebracht. Aber diese Schattenseiten sind da und sie sind wesentliche Voraussetzung dafür, dass dieses Muster der Massenautomobilität und des massenhaften Produzierens von Autos bei uns als normal erscheinen kann. Vor einigen Jahren gab es zwei furchtbare Unfälle in Eisenerzminen in Brasilien. Eisenerz, wie gesagt, ist nötig für die Automobilproduktion. Das Eisenerz wird unter ökologisch äußerst fragwürdigen Bedingungen extrahiert. In den Eisenerzminen gibt es große Rückhaltebecken für den Klärschlamm und zweimal innerhalb weniger Jahre ist die Staumauer eines solchen Rückhaltebeckens gebrochen und hat die darunterliegenden Landschaften überflutet. Viele Menschen sind gestorben, ihnen wurde die Lebensgrundlage entzogen. Das war kurzzeitig hier in den Medien, wurde aber dann wieder relativ schnell vergessen. Nichtsdestotrotz ist es eine unsichtbare Voraussetzung für die Automobilität. Ja. Das ist das Imperiale, das Ausgreifende unserer Lebensweise. Das ist das Imperiale, das Ausgreifende eines bestimmten Produktionsmusters, eines bestimmten Konsummusters, in dem Fall das mit der Automobilität verbundene Produktions- und Konsummuster, das die Lebensbedingungen von Menschen andernorts erheblich beeinträchtigt. Das ist die eine Seite der imperialen Lebensweise. Die andere Seite ist, dass natürlich auch die Lebensbedingungen von Menschen in der Zukunft beeinträchtigt werden. Die heute Lebenden oder auch die Generationen, die schon etwas älter sind, haben auf Kosten der künftigen Generationen gelebt, weil sie enorm viel CO2 emittiert haben. Auch sehr unterschiedlich, also da gibt es erhebliche klassen- und geschlechtsspezifische Unterschiede, aber nichtsdestotrotz haben die heute Lebenden jede Menge CO2 emittiert, damit zum Klimawandel beigetragen, der vor allen Dingen die Menschen in der Zukunft betreffen wird, der heute bereits viele Menschen im globalen Süden betrifft. Das ist auch etwas, was das Ausgreifende dieser imperialen Lebensweise beschreibt und gegen das sich etwa vor einigen Jahren die Schüler, Schülerinnen oder die Bewegung junger Menschen Fridays for Future gewehrt hat. Da ging es darum, eben genau das zu politisieren und zu sagen, hier, ihr lebt auf unsere Kosten durch eure Lebensweise, durch eure imperiale Lebensweise, unterminiert ihr unsere Möglichkeiten eines selbstbestimmten Lebens, weil wir diejenigen sind, die künftig unter der Klimakrise zu leiden haben und die die Gesellschaft dann an die Klimakrise anpassen müssen, während ihr diejenigen seid, die von den Annehmlichkeiten profitiert haben, die dann die Klimakrise erst hervorgebracht haben.
Ja, das ist insofern interessant, also dass ich das im Schulalltag auch selbst immer wieder feststelle. Wir hatten eine Abschlussfahrt nach München und da war ein ganz großer Wunsch der Schüler, Schülerinnen, ins Motorworld München zu gehen. Und es war doch recht spannend, aber auch ein bisschen beängstigend, wie unterschiedlich wahrscheinlich auch die meisten Schüler auf diese Motorworld geschaut haben und wie ich drauf geschaut habe. Und dass diese Hochglanzautos in sechsstelligen Wertbereich dann ganz andere Assoziationen erweckt haben. Woran ich da denken musste, als ich dort vor Ort gewesen bin, ging sehr stark in Richtung des Konzepts der monströsen Realität. Also für mich war das ein bisschen monströs, was ich gesehen habe. Aber die Schüler haben was ganz anderes gesehen und die Herausforderung ist halt auch diese Irritation auszulösen im Bildungskontext, um diese Pluralisierung der Blicke auf die Normalität zu ermöglichen. Und deswegen fand ich auch für mich sehr, sehr interessant dieses Konzept dieser monströsen Realität, dass sie auch in ihrem Buch Kapitalismus am Limit schön entwickeln und sehr deutlich entwickeln. Und was mir auch geholfen hat, dafür ja einen Begriff zu finden und zu verwenden, um diesen Eindruck auszudrücken, den ich da vor Ort erlebt habe, nämlich diese Konfrontation mit einer Normalität, die mich sehr stark irritiert. Jetzt würde ich Sie bitten, genau zu erklären, was aus Ihrer Perspektive hinter diesem Begriff steckt, monströse Realität. Und vielleicht auch im Zuge welcher Suchbewegung diese Konzepte entstanden sind. Also wie kamen Sie überhaupt zu diesen Begriffen? Was ist so Ihr gedanklicher Werdegang und auch vielleicht die Begegnung, die Sie hatten, um diese Entwicklung der imperialen Lebensweise als Konzept und anderer Konzepte zu ermöglichen?
Ja, Ulrich Brandt und ich, wir haben das Konzept so ausgehend von den frühen 2010er Jahren entwickelt. Und für uns ein wichtiger Einschnitt war die große Wirtschaftskrise, ja, im Jahr 2008, 2009, die Finanzkrise, die in diesen Jahren die Debatten dominiert hat und die von vielen als eine Wirtschaftskrise bezeichnet wird, die der von 1929, 30 vergleichbar ist, also ein unglaublich tiefer Einschnitt in die Geschichte des Kapitalismus. Was uns überrascht hat, war, dass in dieser Wirtschaftskrise in unseren Gesellschaften, in vielen oder in breiten Kreisen unserer Gesellschaften relativ wenig passiert ist. Ja, wir erleben eine tiefe Wirtschaftskrise, aber trotzdem bleibt es gesellschaftlich relativ ruhig. Ja. Wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Die Wirtschaftskrise ist sehr tief, sie wird mit der von 1929, 30 verglichen, aber trotzdem regt sich relativ wenig Protest. Und wir haben das zurückgeführt auf die stabilisierenden Wirkungen bestimmter Produktions- und Konsummuster, die es für einen Großteil der Menschen, nicht für alle, aber für einen Großteil der Menschen im globalen Norden ermöglichen, auch in Krisenzeiten Schocks aufzufangen, zu absorbieren, weil nach wie vor Ressourcenströme gewährleistet sind, weil es nach wie vor möglich ist, Emissionen zu produzieren, weil es nach wie vor möglich ist, Arbeitskraft sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden auszubeuten, ja, und damit eben auch in Krisenzeiten eine ökologisch und sozial äußerst zerstörerische Lebensweise zu stabilisieren. Ausgehend von dieser Beobachtung haben wir das Konzept der imperialen Lebensweise entwickelt, zunächst in Aufsätzen und dann in dem von Ihnen erwähnten Buch im Jahr 2017. Der Begriff der monströsen Normalität ist ein Begriff, den wir in dem Buch von 2024, Kapitalismus am Limit, eingeführt haben. Er steht sehr stark unter dem Eindruck der Debatte über die sogenannte Zeitenwende, die Olaf Scholz im Jahr 2022 angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ausgerufen hat. Zeitenwende, da schwingt mit, dass sich etwas grundlegend verändert und dass unsere Normalität ins Wanken geraten ist. Unsere Normalität ist ins Wanken geraten. Jetzt kommt es darauf an, sie zu verteidigen. Jetzt kommt es darauf an, in die Rüstung zu investieren. Jetzt kommt es darauf an, die Gesellschaften resilient gegen externe Schocks zu machen. Vor allem gegen Angriffe militärischer Art, aber auch zum Beispiel gegenüber ökologischen Krisen, der Klimakrise, der Pandemie und so weiter. Das spielt alles in diesen Begriff der Zeitenwende rein. Wir haben uns gefragt, naja, was ist da eigentlich in die Krise geraten? Es wird suggeriert, als wäre diese Normalität etwas, was verteidigungswert ist. Wir müssen sie verteidigen. Wir müssen sie gegen externe Schocks, wir müssen sie gegen militärische Bedrohung, gegen ökologische Bedrohung verteidigen. Was dabei vollkommen ausgeblendet wird, ist der Zusammenhang zwischen der Normalität und diesen scheinbar externen Schocks. Sie sind nicht, sind nämlich nur scheinbar, ja. Die Bedrohung oder die scheinbare Bedrohung durch einen russischen Angriff hat natürlich auch viel damit zu tun, dass dieses Regime, was jetzt Russland regiert, dominiert, diktatorisch regiert, ja, lange Zeit vom Westen gepäppelt worden ist. Nicht zuletzt durch Öl- und Gasimporte, die Verkäufe von Rohstoffen seitens Russland an den Westen haben das Regime Putin ja erst gestützt, stabilisiert. Ja. Sie haben ihm jede Menge Einnahmen beschert. Sie haben Putin in die Lage versetzt, eine nach dem Ende des Ost-West-Konflikts zutiefst destabilisierte Gesellschaft wieder zu stabilisieren. Ja. Lange Zeit wurde Putin von den Regierungschefs des Westens dafür auch hofiert und belohnt. Ja. Und nun ist er außer Kontrolle geraten, entwickelt sich zu einer Bedrohung für den Westen. Ne. Aber das ist keine Bedrohung der Normalität, oder das ist keine externe Bedrohung der Normalität, sondern es ist gewissermaßen eine Bedrohung, die durch unsere Normalität, in dem Fall der Normalität eines hohen Konsums, eines enorm großen Konsums von fossilen Energien selbst hervorgebracht worden ist. Ähnlich die Pandemie. Die Pandemie ist nicht einfach ein externer Schock, sondern die Pandemie ist ein Resultat von bestimmten Praktiken einer hochindustrialisierten Landwirtschaft. Einer hochindustrialisierten Landwirtschaft, die immer mehr natürliche Lebensräume vernichtet und die Widerstandsfähigkeit von Menschen, von Pflanzen, von Tieren gegenüber Krankheitserregern erheblich reduziert. Das ist ein Resultat unserer industriellen Landwirtschaft, der industriellen Landwirtschaft, auf der unser Ernährungssystem beruht. Schließlich der Klimawandel, die Klimakrise, das ist kein externer Schock, sondern das ist eine Entwicklung, die durch die ganz normalen Produktionsmuster und Konsummuster unserer Gesellschaft hervorgebracht worden ist. Insofern ist diese Normalität monströs. Sie ist monströs, weil sie Bedrohungen hervorbringt, die nicht einfach äußerlich sind, sondern gewissermaßen die Nebenfolgen dieser Normalität sind und jetzt krisenhaft auf den Normalzustand zurückwirken. Und damit, dem soll nun mit der Zeitenwende begegnet werden. Man hinterfragt also nicht die Normalität und hält einen Moment inne und sagt, okay, wie leben wir hier eigentlich? Wie produzieren wir? Wie konsumieren wir? Auf wessen Kosten geht das? Und wie weit produzieren wir mit dieser Art und Weise des Herstellens und Konsumierens Krisen, die wir irgendwann nicht mehr in den Griff bekommen? Nein, das wird vollkommen ausgeklammert. Das gilt als etwas zu Verteidigungswertes. Das Problem sind die Krisen. Und die Krisen, die externen Schocks werden losgelöst von der Normalität betrachtet, die selbst als etwas zu Verteidigendes gilt. Das ist das Problem. Ja. Was uns ankommt, ist die Normalität, unsere Normalität und die externen Schocks als eng miteinander verbunden zu betrachten, die externen Schocks eben nicht als extern zu begreifen, sondern als etwas, das aus unserer Normalität resultiert und nun diese Normalität selbst in Frage stellt. Und die Herausforderung, die sich daraus natürlich ergibt, ist, diese Normalität selbst zu verändern, sie in ihrer Monstrosität für Mensch und Natur zu begreifen, sie letztendlich auch in ihrer Nicht-Tragfähigkeit für uns selber zu begreifen und entsprechend zu verändern.
Ja, und vor der Herausforderung stehe ich auch mit den Schüler, Schülerinnen. Also der Begriff der Denormalisierung ist auch ein Begriff, den ich sehr interessant fand. Aber daran anschließend ist natürlich die Frage, wie schon jetzt anklang, eine andere Normalität muss her. Das geht einher mit Transformationskonflikten, die Sie auch thematisieren und auch gut erläutern in Ihrem Buch. Und Sie warnen auch vor falschen Alternativen. Also es geht natürlich um die Suche nach einer anderen Norm, einer anderen Normalität, nach einer Transformation. Das haben wir auch im Schulkontext. Im Schulkontext geht es auch darum, mit den Schüler, Schülerinnen nicht nur an Problemen zu arbeiten, sondern auch an Lösungen zu arbeiten oder auch ein Gespür dafür zu entwickeln, was ein Weg zu bestimmten Lösungen sein könnte. Und da bin ich natürlich sehr hellhörig geworden beim Begriff der falschen Alternative. Und Sie reden, oder Sie haben ein Kapitel mit der Überschrift Falsche Alternativen von der grünen Ökonomie zum grünen Kapitalismus. Und Sie haben da auch einen ganzen Teil des Buches, ein Kapitel, glaube ich, auch zum Thema grünen Kapitalismus. Und das ist etwas, was sehr starke auch kognitive Dissonanzen auslöst, nicht nur bei Schüler, Schülerinnen, sondern auch bei anderen Menschen, die erstmal grün hören und denken, naja, das ist Transformation, das ist progressiv, das ist ökologisch. Aber hier wird der Begriff grün mit Kapitalismus in Verbindung gesetzt und sie weisen darauf hin, dass es eine falsche Alternative ist. Das ist eine Sache, die natürlich im Unterricht relevant ist. Jetzt wäre meine Frage, wo sehen Sie denn die Probleme einer grünen Ökonomie und wo sehen Sie auch die Fallstricke eines grünen Kapitalismus?
Über die grüne Ökonomie wird schon relativ lange diskutiert. Also eine starke Diskussion gab es etwa im Zuge der Wirtschaftskrise, die ich eben erwähnt habe, also in den Jahren nach 2008. Ja, dort wurden eine ganze Reihe von Konzepten vorgelegt, etwa von UNEP, dem UN-Umweltprogramm oder von der OECD oder auch von einzelnen Parteien. Ja. Es war ein Thema bei einer großen UN-Konferenz, die im Jahr 2012 in Rio de Janeiro stattfand. So richtig Fahrt gewonnen hat das Ganze dann wieder in den späten 2010er Jahren. Es verdichtet sich in Europa gewissermaßen in dem European Green Deal, also einem sehr ambitionierten ökologischen Modernisierungsprogramm. Wir kritisieren das in unserem Buch, weil wir sagen, okay, die grüne Ökonomie ist zwar besser als die graue Ökonomie, wenn wir also dazu übergehen, künftig vor allen Dingen auf der Basis erneuerbare Energien uns fortzubewegen oder zu produzieren, ist das besser, als wenn wir weiterhin fossile Energieträger einsetzen. Aber das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, die Gesellschaft nur auf eine andere energetische und stoffliche Grundlage zu stellen. Das wird letztendlich nicht reichen, um die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, in den Griff zu bekommen. Das ist etwas, was in der Debatte über Postwachstum sehr stark thematisiert wird. Ja. Dort wird etwa kritisiert, dass man sagt, gut, die grüne Ökonomie, also Produkte wie E-Autos, erneuerbare Energien sind sicher gut, ja. Aber wenn die unter den Bedingungen der politischen Ökonomie des Kapitalismus produziert und genutzt werden, dann werden sie kaum dazu beitragen, die ökologische Krise und auch die soziale Krise zu bewältigen. Sie werden neue sozial-ökologische Kosten schaffen. Ich hatte eben das Beispiel des Lithiums für die Elektromobilität genannt und könnte weitere Rohstoffe nennen. Also Lithium kommt zum Teil aus Chile, ja. Dann gibt es Kobalt aus dem Kongo, Nickel aus Indonesien. All das sind Metalle, die für die Elektromobilität benötigt werden. Wir brauchen Elektromobilität, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist eine Illusion zu glauben, dass wir auf eine nachhaltige Art und Weise die fossile Automobilität 1:1 auf eine elektrische Automobilität umstellen könnten. Denn dann würde das Problem, das mit dem Auto verbunden ist, nicht einfach gelöst, sondern es würde verlagert von fossilen Rohstoffen auf metallische Rohstoffe. Die metallischen Rohstoffe zerstören bei ihrer Ausbeutung eben auch Natur. Ja, Lithium ist enorm wasserintensiv. Um Lithium in Chile zu gewinnen, wird ganz viel Wasser gebraucht, ja, und den indigenen Gemeinschaften im Norden Chiles, die zum Teil noch traditionelle landwirtschaftliche Praktiken pflegen, wird gewissermaßen das Wasser abgegraben, ja, denen werden die Lebensgrundlagen zerstört. Im Kongo werden bei der Kobaltextraktion Kinder ausgebeutet, ja, die können dann eben nicht in die Schule gehen. Die müssen in Kobaltminen schuften, ja, um einen Lebensunterhalt zu erwirtschaften oder zum Lebensunterhalt ihrer Familie beizutragen. Also auch eine Elektromobilität ist etwas, was nicht ohne weiteres nachhaltig ist, ja. Im begrenzten Maße brauchen wir Elektroautos, das ist richtig, ja, wir brauchen Mobilität, ja, aber wir sollten uns von der Illusion lösen, dass wir die fossile Fahrzeug-Elektroflotte einfach so eins zu eins ersetzen können. Hier zeigt sich das generelle Problem einer grünen Ökonomie, eines grünen Kapitalismus. Es werden bestimmte Fragen einfach nicht gelöst oder gar nicht erst gestellt. Die Idee einer grünen Ökonomie geht davon aus, dass wir durch neue Techniken, durch neue Energiequellen, durch die Nutzung anderer Materialien das Wirtschaftswachstum vom Umweltverbrauch und von den Emissionen entkoppeln können. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das widerspricht jeglicher Erfahrung und ist als solches auch dokumentiert worden. Also in der eben erwähnten Postwachstumsdebatte wird darauf hingewiesen, dass etwa in einem globalen Maßstab, trotz einer ganzen Reihe von ökologischen Innovationen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden haben, die CO2-Emissionen nicht gesunken sind. In Europa sind sie gesunken, ja, in der Europäischen Union sind sie zurückgegangen, trotz Wirtschaftswachstums, aber sie gehen nicht schnell genug zurück. Das heißt also, in einem globalen Maßstab steigen die Emissionen nach wie vor und dort, wo sie trotz Wirtschaftswachstums zurückgehen, sinken sie nicht schnell genug, um der Klimakrise zu begegnen. Und was den Ressourcenverbrauch angeht, ja, wir haben einmal die Emissionen, die CO2-Emissionen und einmal die Ressourcen, die nötig sind, um bestimmte Produkte herzustellen, wie die eben erwähnten Metalle für die Elektroautos. Was die Ressourcen angeht, so lässt sich keinerlei Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch erkennen. Im Gegenteil, der Ressourcenverbrauch, der Rohstoffverbrauch steigt im Gleichschritt mit dem Wirtschaftswachstum. Das stellt also die grüne Ökonomie, den grünen Kapitalismus erheblich in Frage. Der grüne Kapitalismus würde im Prinzip die stoffliche und die energetische Grundlage des Wirtschaftens verändern, aber er würde nicht die politische Ökonomie verändern. Er würde versuchen, die Marktmechanismen in den Dienst einer ökologischen Modernisierung zu stellen und damit gerade die Mechanismen zu nutzen, die uns erst in die Krise hereingeführt haben. Das ist fatal. Das wird nicht funktionieren. Wir werden dadurch weiterhin ökologische Probleme haben. Man könnte andere Bereiche nennen, Wasserstoff. Ja. Wir reden über grünen Wasserstoff, der dazu beitragen soll, etwa die chemische Industrie oder die Stahlindustrie zu dekarbonisieren. Also auf eine andere stoffliche Grundlage zu stellen, ist gut, ja. Aber wenn wir dabei nicht die Menge, die produziert wird, in Frage stellen, dann wird es nicht möglich sein, den grünen Wasserstoff auf eine nachhaltige Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Der grüne Wasserstoff muss irgendwo herkommen. Er wird hier in Europa oder in anderen industriellen Zentren verbraucht, ja. Aber diese industriellen Zentren haben in der Regel nicht die Kapazität an erneuerbaren Energien, um den grünen Wasserstoff selber herzustellen. Insofern bemühen sich etwa deutsche Politiker jetzt darum, eben afrikanische Länder davon zu überzeugen, mit Hilfe erneuerbarer Energien, vor allen Dingen Solarenergie, grünen Wasserstoff herzustellen, der dann für die Dekarbonisierung der Stahl- und der Chemieindustrie in Europa genutzt werden kann. Ja, aber warum sollen die Länder eben ihre erneuerbaren Energien nutzen, um Wasserstoff für den globalen Norden herzustellen und nicht für ihren eigenen Bedarf? Ja, das ist die große Frage, die sich stellt. Haben sie dann noch genügend erneuerbare Energien, um ihren eigenen Bedarf zu decken? Das sind Probleme, die mit der grünen Ökonomie verbunden sind. Und solange wir nicht die Wachstumsorientierung, die Profitmaximierung als solche in Frage stellen, solange wir also nicht die politische Ökonomie unseres Wirtschaftens hinterfragen, sondern nur die stoffliche und energetische Basis verändern wollen, solange werden wir die ökologischen und sozialen Probleme, die mit unseren Wirtschaften verbunden sind, nicht in den Griff bekommen.
Ja, spannend. Da sind extrem viele Sachen drin, die auch im Unterricht eine ganz große Rolle spielen und die leider häufig sehr kurz kommen. Unter anderem auch, weil es im Schulbuch nicht so richtig vorkommt, aber auch im normalen Diskurs. Ich denke da beispielsweise als ein Eindruck, das ist ein anderes Fach, Geografie, aber auch da eine Fortbildung zum Thema Geografie, Abitur, Baden-Württemberg. Thema Klimawandel und da wurde uns vehement nochmal dann erklärt, wie positiv die Entwicklung sei und dass ja der Stromverbrauch in Deutschland so grün geworden sei, mit Verweis auf ja die Prozentzahlen, die immer weiter steigen, jetzt irgendwie 60% oder mehr. Und was da auffällig gewesen ist, dass immer dieser Blick auf Stromverbrauch natürlich auch die Zahlen ja auch positiv sind, aber dass der Primärenergieverbrauch überhaupt nicht thematisiert wurde. und dass da regenerierbare Energien gerade mal bei 20% sind und da wiederum die Biokraftstoffe drin sind, die wahrscheinlich die Hälfte ausmachen. Insofern sind die wirklich tatsächlich auch regenerierbaren Energien irgendwo bei 10%, sowas in der Art. Und da ist die Entwicklung deutlich geringer. Und wenn man das erstmal annimmt, dann stellen sich alle Fragen, die Sie gestellt haben, auch im Unterricht, nämlich die Frage der globalen Gerechtigkeit, der Machtverhältnisse im Zugriff auf Rohstoffe und die Gestaltung der Lieferketten und Wertschöpfungsketten und all die Sachen, die auch einen extrem spannenden Unterricht ermöglichen würden, weil damit ethische Fragen aufgeworfen werden, die auch Schüler faszinieren, interessieren, aber die erstmal im Verborgenen bleiben. Und das sichtbar zu machen, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und dafür sind ja so begriffliche Werkzeuge sehr dienlich, die es ermöglichen, das zu greifen und zu fassen. Und so begreife ich auch Ihre Werkzeuge, nämlich monströse Realität, imperiale Lebensweise, sind so Begriffe, die es ermöglichen, da anzusetzen und auch im Unterricht diese Verhältnisse sichtbar zu machen. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass diese Begriffe auch im Schulkontext eine breitere Sichtbarkeit erlangen. Das Schöne ist, im außerschulischen Kontext, Bildungsbereich, haben die Begriffe auch, wie gesagt, schon eine große Sichtbarkeit bekommen, unter anderem über dieses ILA-Kollektiv. Nochmal der Hinweis auf Kosten anderer, die imperiale Lebensweise begreifen, sehr viel didaktisierte Materialien. Und schön wäre, wenn das auch in die Schule reinkommt. Was in der Schule eine große Rolle spielt, ist natürlich laut Bildungsplan Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern, die Schüler und Schülerinnen vorzubereiten auf ihre Rolle als Konsumenten. Und was da immer wieder von uns gefordert wird, Lehrer, Lehrerin, ist die Schüler, Schülerinnen darin zu begleiten, eine Kompetenz zu entwickeln, ihre Kaufentscheidungen im Hinblick auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu bewerten. Ich zitiere, im Bildungsplan steht drin, damit trägt das Fach Wirtschaft seinen Anteil zur Bildung für nachhaltige Entwicklung bei. Das Interessante ist, dass Sie in Ihren Publikationen immer wieder die Grenzen dieses bewussten Konsums betonen. Also das ist auch so ein Widerspruch. Auf der einen Seite seitens Bildungsplans werde ich angehalten, diesen bewussten Konsum anzubahnen. Und Sie hingegen weisen darauf hin, dass es zwar ja gut gemeint ist, aber es sind Grenzen da und die müssen ebenfalls reflektiert werden. Und jetzt wäre meine Frage, wo sehen Sie diese Grenzen und Risiken des bewussten Konsums?
Zunächst, ich würde auf jeden Fall für einen bewussten Konsum plädieren. Ja. Wir können das zum Teil machen. Ja. Wir haben gewisse Möglichkeiten, allerdings sind diese Möglichkeiten begrenzt. Ja. Sie sind zum Teil durch die Kaufkraft begrenzt. Wenn ich wenig verdiene, habe ich einfach nicht die Möglichkeit, im Bioladen einzukaufen. Oder wenn dann nur sehr begrenzt die Möglichkeit, im Bioladen einzukaufen. Und sie sind zum anderen durch das Angebot begrenzt, das uns von den Supermarktketten, von den Orten, an denen wir einkaufen, gemacht wird. Sie sind zum anderen durch die Infrastrukturen begrenzt, in denen wir leben, von denen sozusagen unser Alltag abhängt, in denen wir uns bewegen müssen. Sie sind von bestimmten Zwängen begrenzt. Ja, es gibt nun mal nicht die Möglichkeit für alle von uns, bewusste Konsumentscheidungen in jedem Fall zu treffen. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen, was ich immer sehr eindrücklich finde, weil es auch hier in Berlin sich tatsächlich ereignet hat und und auch einen engen Bezug zum Schulkontext aufweist. Ja. Also in Berlin hat es den Fall gegeben, wo in einer Schulmensa mitten im Winter Kindern als Nachtisch Erdbeeren aus China serviert worden sind. Die waren dann auch noch verdorben und haben dann irgendwie Durchfall oder was auch immer, irgendwelche Magenverstimmungen verursacht. Ja, das ist bekannt geworden, eben weil es auch die Gesundheit der Kinder beeinträchtigt hat. Ich würde daraus noch eine andere Schlussfolgerung ziehen. Ja. Schüler und Schülerinnen lernen morgens in der Schule, wie sie sich als Konsumenten und Konsumentinnen anders verhalten können. Ja. Sie gehen dann mittags in die Mensa und kriegen Erdbeeren aus China als Nachtisch serviert und das mitten im Winter. Was macht das mit denen? Was macht das mit Menschen? Das führt auch bestenfalls zu kognitiven Dissonanzen und schlimmstenfalls zu Frustrationserlebnissen, weil man merkt, okay, ich lerne, was ich als Einzelner tun sollte, aber ich kann es im Prinzip nicht, weil ich in bestimmte Verhältnisse, in bestimmte Infrastrukturen eingebunden bin, die mir gar keine andere Wahl lassen, als Konsumentscheidung zu treffen, die auf Kosten von anderen heute und in der Zukunft gehen. Denn wir wissen, dass natürlich ein Transport von Obst aus China nach Deutschland sehr CO2-intensiv ist. Ja, dass CO2-Emissionen entstehen, die die Lebensbedingungen von Menschen im globalen Süden in der Zukunft beeinträchtigen. Wir können uns vorstellen, dass diese Erdbeeren vielleicht unter ausbeuterischen Bedingungen in China dann eben angebaut und geerntet worden sind. Ja, aber sie werden einem dann vorgesetzt. Ich habe keine andere Wahl. Ich kann auf den Nachtisch verzichten. Ja, auch nicht gut. Ja. So, das ist etwas, was die individuelle Konsumentscheidung in ihrer Wirksamkeit im Hinblick auf Nachhaltigkeit doch sehr stark in Frage stellt. Ein anderes Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht genau, wie das in Ihrer Region ist, aber ich sehe das so in Brandenburg oder in anderen ländlichen Regionen. Dort gibt es ganze Regionen, in denen basale Infrastrukturen nicht existieren, zum Teil auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgebaut worden sind. Wenn ich nun in einem Dorf lebe oder in einer Region lebe, wo es keinen Arzt, keine Ärztin, kein Krankenhaus, keine weiterführende Schule, keinen Supermarkt, keinen Bäcker, kein Schwimmbad, keine Kultureinrichtung, keine Bibliothek gibt und der Bus vielleicht nur ein- oder zweimal am Tag fährt, dann bin ich dazu gezwungen, Auto zu fahren, weite Strecken mit dem Auto zurückzulegen. Das heißt, ich bin gewissermaßen in ein nicht nachhaltiges Mobilitätsmuster hineingezwungen, aufgrund der Infrastrukturausstattung des Ortes, in dem ich lebe. Ich kann gar nicht anders, als mich nicht nachhaltig fortzubewegen. Das ist der Grund, warum wir einen Fokus auf Konsumentscheidungen sehr skeptisch sehen. Man kann mit Konsumentscheidungen was beeinflussen, aber nur sehr bedingt, weil wir in bestimmte Infrastrukturen, in Institutionen, in gesellschaftliche Verhältnisse eingebunden sind, die uns oft gar keine andere Wahl lassen, als nicht nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen. Man kann das noch viel weiter ausbauen und von bestimmten gesellschaftlichen Leitbildern, von denen wir beeinflusst sind, sprechen, ja, also Smartphone-Konsum, ja, durch die Werbung, durch die gesellschaftlichen Leitbilder, durch den Status, den wir zu erringen trachten, versuchen wir möglichst technisch immer auf dem neuesten Stand zu sein, das neueste iPhone zu haben, obwohl es das alte noch tun würde. Das neueste kommt auf den Markt, ich kaufe es, ja. Muss es sein? Der Mehrwert gegenüber dem Alten ist nur sehr gering, zumindest der materielle Mehrwert. Es gibt einen gewissen symbolischen Mehrwert. Ja, ich kann damit punkten, dass ich im Besitz des neuesten iPhone bin. Das erhöht meinen Status. Das bringt vielleicht Anerkennung in einer Gruppe von Menschen, auf deren Anerkennung ich angewiesen bin oder über deren Anerkennung ich mich freue. Das wären so symbolische Fragen des Konsums. Ja, also sowohl bestimmte Symboliken, Leitbilder, Statusorientierung als auch Infrastrukturen materieller Art führen uns dazu, Dinge zu kaufen, Konsumentscheidungen zu treffen, die nicht nachhaltig sind. Daraus folgt umgekehrt, lasst uns an den Produktionsverhältnissen ansetzen, lasst uns an Dingen wie Werbung ansetzen. Werbung ist etwas, was ja ein wichtiger Wirtschaftszweig darstellt, ja, aber braucht wer das wirklich? Können wir nicht auch auf Werbung verzichten? Ja? Es ist nicht unbedingt nötig, Produkte zu bewerben, die gesellschaftlich nicht sinnvoll sind. Es ist sogar gesellschaftlich destruktiv. Ja. Für viele Produkte wird ja erst durch Werbung ein Bedürfnis geschaffen. Viele Produkte befriedigen kein notwendiges gesellschaftliches Bedürfnis. Dieses Bedürfnis muss erst geschaffen werden, nachdem eben die Produkte entwickelt worden sind. Ja. Und da spielt die Werbung natürlich eine ganz wichtige Rolle. Man schafft durch Werbung das Bedürfnis nach Dingen, die eigentlich keiner braucht oder von denen zuvor zumindest niemand wusste, dass man sie irgendwann mal brauchen würde. Zum Teil werden die dann wirklich ein wesentliches Merkmal des Alltags. Also Smartphones, ja, sind mittlerweile ein wesentliches Merkmal des Alltags. Wir kommen zum Teil gar nicht mehr ohne sie aus. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Technologieentwicklung, der kapitalgetriebenen Technologieentwicklung. Vor 40 Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass man ohne Smartphones nicht mehr leben kann. Hätte man das damals jemand gesagt, hätte er einen fragend angeschaut, weil Ja, er hätte gar nicht gewusst, was ein Smartphone ist. Und wenn er es gewusst hätte, hätte er sich vermutlich nicht vorstellen können, dass man den Alltag ohne so ein technisches Gerät nicht mehr bewältigen kann. Heute ist es völlig normal. Das ist aber eine Form der Technologieentwicklung, die zunächst erstmal nicht darauf beruht, gesellschaftlich sinnvolle Bedürfnisse zu befriedigen, sondern Dinge an den Mann und die Frau zu bringen, die das Kapital dann irgendwann mal produziert hat. Ich will gar nicht bezweifeln, dass damit auch Annehmlichkeiten verbunden sind, aber es sind eben auch sehr viele Schwierigkeiten damit verbunden, wenn das Ganze eben unter Bedingungen der Profitmaximierung hergestellt wird und dann eben entsprechend genutzt wird. Das bedeutet, wir müssen an den Produktionsverhältnissen ansetzen. Ich arbeite immer gern mit dem Beispiel von SUVs, ja, also diesen großen, schweren Autos, die zunehmend unsere Straßen bevölkern und mittlerweile die Fahrzeugkategorie sind, die am stärksten nachgefragt wird. Niemand braucht diese Autos. Ja. Aber jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, okay Leute, bitte kauft keine SUVs. Oder ich kläre Menschen auf und sage ihnen, SUVs sind enorm ressourcenintensiv. Sie verbrauchen überdurchschnittlich viel Energie, um betrieben zu werden, weil sie so schwer sind. Ja, ich kann das den Leuten 100-mal sagen. Ich werde als Gegenargument bekommen, ja, sie sind sicherer, weil man höher sitzt, sie sind bequemer für ältere Menschen, sie sind Statussymbol, ich kann dadurch meine Stärke demonstrieren und so weiter. Ja, es gibt sehr viele Argumente, die mir dann gesagt werden. Ja, gut, dagegen kann ich wenig ausrichten, weil das eine private Konsumentscheidung ist, die in dieser Gesellschaft legal ist, obwohl sie meines Erachtens nicht legitim ist, weil sie sozialökologische Kosten verursacht, die von anderen in Raum und Zeit getragen werden müssen. Weil ich mit moralischen Appellen an Konsumenten und Konsumentinnen da vermutlich nichts erreichen werde, muss ich an der Produktion ansetzen. Diese Dinger würden nicht gefahren, wenn sie gar nicht erst produziert würden. Man kann das verbieten. Man kann verbieten, dass solche Autos produziert werden. Es gibt keine Notwendigkeit, diese Autos zu produzieren. Es wäre also eine gesellschaftliche Frage, ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür zu schaffen, eine gesellschaftliche Bewegung dafür zu schaffen, dass solche Autos nicht mehr als etwas Normales angesehen werden, als etwas, wenn man so will, monströs Normales, begriffen werden, gefahren werden, genutzt werden, produziert werden, sondern als etwas, was zutiefst gesellschaftlich und ökologisch schädlich und destruktiv, zerstörerisch ist. Und wenn es gelingt, sowas zu thematisieren, sowas zu problematisieren, dann ist das ein erster Schritt in Richtung eines Verbots solcher Autos. Jetzt wird man sagen, okay, Verbot, man soll nicht verbieten, das ist ja immer das Argument, was gebracht wird. Wir arbeiten nicht mit Verboten und so weiter. Naja, unsere Gesellschaft, ganze Gesellschaft funktioniert auf der Regel von Verboten. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, was passieren würde, wenn bestimmte Dinge einfach nicht verboten wären. Es ist verboten für Autos, bei Rot über die Ampel zu fahren und damit Fußgänger zu gefährden, die ihre Grünphasen nutzen wollen. Es ist verboten, dass wir uns gegenseitig schlagen. Ja. Das ist verboten. Ja. Kinderarbeit ist verboten. Ja. Vieles von dem musste durchgesetzt werden. Viele Verbote sind das Resultat von langjährigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Sie sind Regeln, es handelt sich um Regeln, auf die sich die Gesellschaft verständigt hat, weil sie einfach das gesellschaftliche Zusammenleben angenehmer gestalten. Ja. Und in diese Richtung müssen wir weiterdenken. Diese ganze Debatte über Verbote, wie sie von interessierten Politikern oder auch von interessierten Menschen aus der Wirtschaft geführt wird, die ist ziemlich schräg. Ich glaube, wir müssen sie unter ganz anderen Vorzeichen sehen und müssen Verbote, auch die Verbote, bestimmte Dinge, die sozial-ökologisch destruktiv, zerstörerisch sind, herzustellen. Wir müssen sie unter ganz anderen Vorzeichen diskutieren, nämlich als Kampf um Regeln, die unsere Gesellschaft auf eine ganz andere ökonomische Grundlage stellen und die es uns erlauben würden, Konsumentscheidungen zu treffen, die wirklich nachhaltig sind. Also, die uns eine Entscheidungsmöglichkeit verschaffen würden, die wir heute so nicht ohne weiteres haben.
Ja, auch da sehr spannend und viele Bezüge zur Schule. Und auch da sehe ich wieder so ein Grundproblem, die Entkopplung des Fach Wirtschaft in der Schule von dem Fach Politik beispielsweise. Weil in dem Zuge wurde so eine Arbeitsaufteilung eingeführt, nämlich das Fach Wirtschaft und reduziert auf die Neoklassik, hat für sich dann die Perspektive des Individuums, den methodologischen Idealismus und als dominantes Bewertungskriterium die Effizienz. Insofern ist auch der Freiheitsbegriff sehr, sehr reduziert auf den Einzelnen. Und aus der Perspektive ist natürlich dieser Begriff der Einschränkung der Freiheit sofort mit verboten und als etwas dann geframed, was tabu ist eigentlich. Und aus der Perspektive heraus sind natürlich die Probleme und die Fragen, die sie aufgeworfen haben, nicht greifbar. Das heißt, es geht an dem Fachwirtschaft vorbei, wohingegen das Fachpolitik all diese Instrumente noch hat, um diese Sachen zu bearbeiten, die sie erwähnt haben. Also Politik als ein Fach, was auf die Strukturen blickt, was auch so Fragen der Legitimität, Legalität, die sie ja auch, die Begriffe haben sie genannt, ebenfalls im Unterricht verhandelt und eher so einen komplexeren politischen Freiheitsbegriff nach Kant oder anderen auch dann den Schülern versucht zu vermitteln. Das ist sehr, sehr schade, dass eben diese strukturelle politische Perspektive im Wirtschaftsunterricht zu kurz kommt und ihre Ausführungen haben gezeigt, dass es enorm wichtig ist, das ebenfalls da reinzuholen. Ansonsten kann man bestimmte Fragen nicht stellen und auch bestimmte Verhältnisse nicht hinterfragen und bestimmte Alternativen nicht besprechen im Unterricht. Und es hat auch, sollte Platz haben im Wirtschaftsunterricht. Jetzt ist die Frage, es hat eine individuelle Ebene. Also ich glaube, dass auch eine Gefahr dieses methodologischen Individualismus ist, dass die Schüler lernen, Probleme erstmal auf sich selbst zu beziehen und entwickeln dann einen Bezug zu diesem Problem, der von Verantwortung geprägt ist. Sie sind verantwortlich für dieses Problem, also Responsibilisierung. Und sie bearbeiten es nicht strukturell politisch, sondern psychologisch. Und das führt auch dazu, dass die Menschen weniger politisch auf Krisen reagieren, sondern individuell mit Rückgriff auf bestimmte Leitbilder. Und an der Schule kann man es auch beobachten. Also es gibt diesen Begriff der autoritären Politiken, die gekoppelt ist auch an marktförmigen Extremismus. Das heißt, man erklärt gesellschaftliche Phänomene wie beispielsweise Obdachlosigkeit, wie beispielsweise Prekarität, ökonomische Armut mit dem Scheitern, dem individuellen Scheitern und nicht mit den strukturellen Rahmenbedingungen, die auch sowas natürlich begünstigen und hervorbringen. Das ist auch ein Risiko eines Wirtschaftsunterrichts, der sehr stark immer auf den Einzelnen guckt, dass man den Blick verliert für diese Rahmenbedingungen, die politischen und somit auch die politischen Lösungen aus dem Blick verliert und eine Anfälligkeit entsteht für einfache, individualisierende Erklärungen und Forderungen. Und ich glaube, das geht ein bisschen in Richtung autoritäre Politiken, die Sie auch in Ihrem Buch Kapitalismus am Limit darstellen. Und das wäre meine Frage, wo sehen Sie nochmal genau den Zusammenhang zwischen diesen ökonomischen Krisen, den sozial-ökologischen Krisen und diesem Aufkommen der autoritären Politiken? Ich bin in Tuttlingen. In Tuttlingen hat die AfD bis zu über 50% in bestimmten Stadtteilen. Und in meinem Dorf, wo ich wohne, da sind es über 30%. Also es ist wirklich in den letzten Jahren auch ein akutes Problem geworden. Und ich sehe diesen Zusammenhang. Aber ich würde Sie bitten, vielleicht nochmal genauer zu erklären, wo der Zusammenhang ist und wie er funktioniert aus Ihrer Perspektive zwischen diesen Krisenphänomenen und dem Aufkommen dieser autoritären Tendenzen.
Also die Krisenphänomene sind ja im Alltagsbewusstsein präsent. Die Menschen spüren, dass wir in einer Umbruchssituation leben. Das ist, wie es bisher war, eigentlich nicht weitergehen können. Und das ist natürlich auch mit Einschnitten verbunden. Das ist mit Zumutungen verbunden. Das ist mit Chancen verbunden, klar. Aber es ist eben auch mit Zumutungen und Schwierigkeiten verbunden, mit Unsicherheiten, mit Verunsicherungen. Ja. Und diese Verunsicherung können wir auf sehr vielen Ebenen feststellen. Also wir erleben Verunsicherungen etwa dadurch, dass die Klimakrise bestimmte Weisen des Produzierens und Konsumierens in Frage stellt. Wir erleben Verunsicherungen auf einer persönlichen Ebene im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse. Wir erleben Verunsicherungen im Hinblick auf Veränderungen in der Gesellschaft, die Zusammensetzung von Gesellschaft, eine erhöhte Migration, das empfinden Menschen als Verunsicherung und da haken die Rechten ein, versuchen das zu politisieren. Ja. Die Rechten machen sich diese Verunsicherungen zunutze und versuchen zu suggerieren, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Also ihre Zukunftserzählung ist im Prinzip die Rückkehr in eine imaginierte Vergangenheit, eine Vergangenheit der Verbrennermotoren, eine Vergangenheit der festgefügten traditionellen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen, eine Vergangenheit der vermeintlichen ethnischen Homogenität. Das suggerieren sie, ja. Damit stoßen sie in die Debatte vor, das ist eine imaginierte Vergangenheit. Damit reüssieren sie, damit gewinnen sie Menschen, weil sie in Zeiten tiefer Verunsicherung suggerieren, Leute, wenn ihr uns wählt, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, weil ihr könnt weiter euren Verbrenner fahren. Wir räumen mit dieser ganzen sogenannten Gender-Wahn auf. Wir verhindern, dass Menschen aus Krisenregionen zu uns kommen. Wir fahren eine restriktive Migrationspolitik. Wir sorgen für, um dieses furchtbare Wort zu nennen, Remigration. Das ist sicherlich ein Punkt, warum die Rechten hier Erfolg haben. Sie knüpfen damit auch an ganz konkrete Alltagsdispositionen an. Sie haben eben den Neoliberalismus erwähnt. Ich glaube, viele Menschen haben bestimmte neoliberale Denkweisen nach Jahrzehnten neoliberaler Politik einfach internalisiert. Neoliberale Denkweisen derart, dass es auf einen selbst ankommt, dass jeder das schaffen kann, ja, dass man sich nur genug anstrengen muss, dass die Gesellschaft durch konkurrenzielle Beziehungen geprägt ist, dass Konkurrenz ein Naturzustand ist. Das sind Denkweisen, die viele Menschen als normal empfinden. Das sind Denkweisen, die anschlussfähig sind an rechte Denkmuster, die von den Rechten, wenn man so will, sozialdarwinistisch gesteigert werden. Dieses allgegenwärtige Konkurrenzdenken wird gewissermaßen auf die Migration übertragen. Ja, wir als Deutsche, ja, wir haben den Reichtum geschaffen, den wir verdienen, und wir würden den jetzt gerne auch genießen. Und die Menschen von anderen Orten, sie kommen jetzt zu uns und wandern in unser Sozialsystem ein, leben also auf unsere Kosten, partizipieren an dem Reichtum, den wir geschaffen haben, während wir gegen hier Menschen Einbußen in Kauf nehmen müssen. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn, ne? Weil den Reichtum, den haben wir ganz massiv auf Kosten anderer geschaffen und auf Kosten anderer in Raum und Zeit. Und insofern haben die anderen ein Recht darauf, daran zu partizipieren. Vor allen Dingen haben sie ein Recht darauf, dass sich die Formen der Produktion des Reichtums ändern, damit ihnen nicht permanent die Lebensgrundlagen untergraben werden. Aber diese Verunsicherungen, die werden von den Rechten auf eine regressive Art und Weise politisiert, mit dem Versprechen, es kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Die Kara Daggett, eine US-amerikanische Politikwissenschaftlerin, hat es auf den Begriff der Petromaskulinität gebracht. Das Ganze ist sehr stark männlich geprägt. Petromaskulin bedeutet eben eine Maskulinität, die auf dem Verbrauch von fossilen Energien beruht, die Automobilität, hoher Fleischkonsum, ja, hoher Energieverbrauch, gleichzeitig traditionelle Geschlechterrollen und sexuelle Orientierungen stark macht. Das ist ja all das, was die Rechten predigen, was die Rechten verteidigen, was die Rechten wieder an seinen vermeintlich angestammten Platz zu setzen versuchen. In diesem Begriff der Petromaskulinität verdichtet sich gewissermaßen die Subjektivität, die von den Rechten angerufen, wiederherzustellen oder zu stärken versucht wird. Und das ist ein Problem. Hier verbinden sich gewissermaßen rechte Diskurse mit bestimmten Vorstellungen von Männlichkeit, mit Rassismen, mit Nationalismen und mit einer antiökologischen Politik.
Ja, und das sind ganz, ganz große Herausforderungen, mit denen ich auch in der Schule immer wieder konfrontiert bin. Ich fand die zwei verdichteten Ausdrucksweisen sehr interessant, also Leben auf unsere Kosten als ein rechtspopulistisches Narrativ, auf der anderen Seite Leben auf Kosten anderer. Und in diesem Verhältnis bin ich in der Schule ständig irgendwie auch verortet, nämlich sehr viele Alltagserklärungen, die tatsächlich doch in Richtung gehen, Leben auf unsere Kosten, sei es jetzt die Obdachlosen, sei es die Prekären dieser Gesellschaft oder auch jenseits unserer Gesellschaft im globalen Süden. Aber andererseits auch ein Verständnis und Gefühl dafür zu entwickeln, dass unser Leben auch auf Kosten anderer gelebt wird. Und hierfür haben sie jede Menge interessante Begriffe geliefert, Denkwerkzeuge, die meines Erachtens auch in der Schule eingesetzt werden können. Ich hoffe sehr stark, dass sie irgendwann auch in Bildungspläne und in Schulbücher Eingang finden. Und Herr Wissen, ich danke vielfach für dieses interessante Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.